Am Abend erreichten wir ein edles Hotel in Island. Ganz unaufgeregt teilte man uns mit, dass wir eine der Außentüren nicht verwenden könnten. Der Sturm hätte sie gestern einfach abgerissen. Isländer sind kraftvolle Stürme gewohnt. Bei den passenden Voraussetzungen können tropische Wirbelstürme zu Superstürmen heranwachsen. Je nach Region auf dieser Erde nennt man sie dann Hurrikan, Zyklon oder Taifun. Diese Stürme drehen sich dann mit einer Windgeschwindigkeit von durchschnittlich 180 Kilometern in der Stunde immer um sich selbst, und dabei bildet sich dann ein Auge. Dieses Auge des Sturms kann einen Durchmesser von 30 bis 50 Kilometer haben. Kriegen wir das auf die Wand? Jawohl, vielen Dank. Zieht dieses Auge des Sturms mit dem Sturm halt weiter und kommt über einen Punkt, dann wechselt dort die Wetterlage innerhalb weniger Minuten. Eben noch tobte dieser Sturm mit seiner ganzen zerstörerischen Wucht. Dann im Auge hat man nur noch schwachen Wind. Die Wetterlage wechselt. Es ist plötzlich locker bewölkt. Manchmal kommt sogar die Sonne durch. Aber diese Ruhe, die sich in der Mitte bildet, ist trügerisch, gefährlich. Denn der Sturm zieht mit seinem Auge weiter. Das kann bis zu mehr als einer Stunde dauern, bis dann die andere Seite erreicht ist. Und so plötzlich, wie es vorher schön wurde, wird das Wetter wieder schlecht, der Sturm bricht wieder und der Wind kommt aus der anderen Richtung, weil sich alles rund dreht und man ist wieder mittendrin. Im Auge des Sturms fühlt sich alles so normal, so sicher an. Aber die Gefahr lauert. Die Gefahr ist da. Sie ist nur nicht auf den ersten Blick erkennbar. Wir wollen das auf uns übertragen. In den Stürmen unseres Lebens muss sich der Glaube beweisen. Es gibt viele gut erkennbare Gefahren. Aber es gibt auch solche Situationen, in denen man die Gefahren nicht erkennt oder vielleicht die Gefahren einfach unterschätzt. Ähnlich wie im Auge des Sturms. Ein Moment, in dem man sich sicher fühlt, aber nicht sicher ist. Es geht also nicht um gefährliche Wetterlagen heute in der Predigt. Es geht um negative und gefährliche Einflüsse auf unser Umfeld, das heißt auf unseren Lebensbereich, Lebensraum, auf unser Leben selber und auch auf unsere Gedanken. Was nicht Thema sein wird, das ist die Quelle dieser Gefahren, auch nicht die Gründe für diese Gefahren. Jeder weiß, dass es solche Gefahren gibt für unser Leben, dass wir das ein oder andere erleben, dass das ein oder andere passiert. Uns soll es heute darum gehen, wie man solche Gefahren erkennt, wie man auf solche Gefahren reagiert oder, wenn möglich, wie man solchen Gefahren vielleicht sogar vorbeugen kann. Das Ganze betrachten wir an König Hiskia. Ist nicht ganz einfach, denn die Geschichte von Hiskia steht in dem Propheten Jesaja im zweiten Buch Könige, im zweiten Buch der Chronik. Der Kern wird heute aus dem Propheten Jesaja sein. Ich springe aber auch ein bisschen hin und her und werde auch die eine oder andere Stelle dabei berichten. Wir nehmen uns erst einmal einen ganz kurzen Moment Zeit, um einen Blick auf das Leben von Hiskia zu werfen, damit wir seine Ausgangslage kennen. Er war 25 Jahre alt, als er König wurde, über Juda, und er regierte in Jerusalem. Die anderen Stämme hatten sich abgewandt und sind ja eigentlich sehr gottlos gewesen. Das war auch bei Hiskias Vater Ahas nicht anders. Aber Hiskia folgte nicht dem Vorbild seines Vaters. 2. Könige 18 berichtet über ihn. Er vertraute auf den Herrn, den Gott Israels. Und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Er hing dem Herrn an. Er wich nicht davon ab, ihm nachzufolgen. Und er bewahrte seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm. In allem, wozu er auszog, hatte er Erfolg. Hiskia setzte also sein Vertrauen auf den Gott Israels. Und der Herr war es, der alles gelingen ließ. Die ganzen geistlichen Reformen, die Wiederaufnahme des Tempelbetriebs und der Gottesdienste, Aber auch auf der politischen Bühne schenkte Gott ihm viele Jahre Bewahrung und Ruhe. Und Gott gab ihm Reichtum, viel Reichtum. In 2. Chronik 32, ab Vers 27 lesen wir, dass Hiskia sehr viel Reichtum und Ehre hatte. Und er machte sich Schatzkammern für Silber und Gold und Edelsteine und für Balsamöle und für Schilde und für allerlei kostbare Geräte und Vorratshäuser für den Ertrag an Getreide und Most und Öl und Ställe für allerlei Vieh und Ställe für die Herden. Und er legte sich Städte und Besitz von Schafen und Rindern in Mengen an, denn Gott gab ihm ein sehr großes Vermögen. Und dann verstopfte Hiskia noch den oberen Abfluss des Wassers des Gihon und leitete das Wasser unterirdisch in die Stadt Davids, das heißt also nach Jerusalem. Und Hiskia hatte Gelingen in all seinem Tun. Das mit dem Wasser war ein sehr wichtiger Schachzug, denn im Angriffsfalle auf Jerusalem war die Stadt mit Wasser versorgt, weil es unterirdisch kam. Auf Hiskia passte die Aussage aus Jeremia 17, Vers 7, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Eine Liedzeile von Helle Heinzmann fasst das sehr schön zusammen. Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten. Aber selbst ein solches vorbildliches Leben, ein außergewöhnlicher Glaube oder eine enge Gottesbeziehung schützen nicht vor Leid, vor Not, vor Gefahren, Versuchungen, Prüfungen, Angriffen, Rückschlägen und vielem mehr. Jeder weiß, dass das Leben vieles mit sich bringt. Den ersten schweren Sturm erlebte Hiskia, als er schon 14 Jahre regierte. Es war ein Angriff auf sein Umfeld, auf den Lebensraum. Der König von Assur, Sanherib, griff Juda an. Er hat viele Städte erobert und dann belagerte er Jerusalem, schickte Boten zum königlichen Hof und ließ Hiskia ausrichten, du hast keine Chance. Niemand wird dir helfen, deine Verbindung nach Ägypten bringt nichts und der Gott, auf den du vertraust, der hilft dir auch nicht. Hiskia war schockiert. Er ging umgehend zum Tempel und betete zu Gott, suchte Hilfe bei ihm. Dann bekam er die Unverschämtheit dieses Sanherib auch noch schriftlich. Ein Drohbrief könnte man sagen. Diesen nimmt Hiskia sofort, geht in den Tempel und breitet ihn vor Gott aus und betet, sieh dir das an, schau doch, was Sanherib mir geschrieben hat. Das war eine super Reaktion. Hiskia hätte es nicht anders besser machen können. Er hat seine Not umgehend Gott mitgeteilt. Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten. Unser großer Gott hat in wenigen Sätzen die ganze Schöpfung erschaffen. Er sprach und es geschah. Diese Macht ist unbeschreiblich und unübertroffen und mit dieser Macht kann er auch in ein Leben eingreifen. Erinnert ihr euch an den kleinen David, wie der, weil die Rüstung ihm nicht passte, ohne loszog gegen diesen riesen Goliath? Ein aussichtsloser Kampf. Aber der junge Schafhirte, er ist furchtlos und siegessicher und ruft dem erfahrenen Kämpfer zu, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Krummschwert, aber ich komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israel, den du verhöhnt hast. Ja, es war ein aussichtsloser Kampf, aber nicht für den kleinen David, sondern für den großen Soldaten. Denn gegen Gott war er nur ein Hauch, ein gar nichts. Wer auf Gott vertraut, der braucht sich nicht zu fürchten. Während dieser erste Sturm am Toben war, kam ein zweiter dazu. Ein noch viel mächtigerer Sturm, ein Jahrhundertsturm, eine Gefahr für Hiskias Leben. Die Bibel berichtet, dass zur gleichen Zeit, wie das andere passierte, Hiskia todkrank wurde. Das steht in Jesaja 38, 2. Chronik 32, 2. Könige 20, scheinbar eine sehr wichtige Aussage. Vielleicht gab es einen Zusammenhang zwischen dieser Belagerung und der Krankheit, das weiß man alles nicht so genau, das berichtet die Bibel nicht. Nur, dass es sehr ernst war. Jesaja lässt Hiskia oder richtet Hiskia von Gott aus, schreib dein Testament, kläre deine letzten Sachen, du wirst sterben. Man kann sich den Schock kaum vorstellen. Hiskia war noch keine 40 Jahre alt. Er soll sein Testament schreiben. Er hatte ja nicht einmal Nachkommen. Das hat ihm schwer zu schaffen gemacht. Er betete, er weinte, er flehte. Die ganze Nacht hindurch schrie er um Hilfe. Die Schmerzen durchdrangen ihn wie das Gebiss eines hungrigen Löwen. So kann man das seinem Loblied hinterher entnehmen. Er erwartete noch vor dem nächsten Abend zu sterben. Auch hier reagiert er vorbildlich, indem er alles vor Gott bringt, sofort vor Gott bringt. Aber noch wichtiger als sein irdisches Leben war ihm die Frage, wie es in der Ewigkeit weitergeht. Am Ende seiner Kräfte richtet Hiskia seine Augen auf Gott und bittet um Rettung. Er ruft: Tritt als Bürger für mich ein. Er hat erkannt, dass er aus sich heraus vor Gott nicht bestehen kann. Aber er konnte sich vor Gott nicht irgendwie angenehm machen. Die ganzen Reformen, die er durchgeführt hatte, dass er das ganze Volk wieder zu Gott führte, das alles wusste er, bringt vor Gott gar nichts. Es konnte seine Sünden nicht ungeschehen machen. Er brauchte einen anderen, der für ihn eintrat. Seine Gebete wurden erhört, die Tränen der Buße von Gott gesehen. Gott vergab Hiskias Sünden. Er schenkte ihm Gesundheit und weitere 15 Lebensjahre. Und er versprach ihm auch die Befreiung aus der Hand der Feinde. Unser großer Gott, er kann mehr als nur ein irdisches Leben bewahren. Er bewahrt uns bis in die Ewigkeit hinein, so wie wir das eben gehört haben. Es ist egal, wo wir sind. Der Herr ist dabei. Nach dieser Rettung war Hiskia erst einmal sprachlos. Er nahm sich vor, Gott für den Rest seines Lebens zu loben. Natürlich auch, wenn mal dunkle Zeiten kommen. Und er wollte Gott vor seinen Mitmenschen die Ehre geben. Und natürlich auch vor den Kindern, die er noch erwartet hatte, die ihm geboren werden würden. Hiskia war gesegnet, sehr gesegnet. Mit außergewöhnlichem Vermögen, einem unglaublichen Besitz, mit Weisheit für gute Entscheidungen, mit der Heilung von einer tödlichen Krankheit, mit der Vergebung seiner Sünden. Hiskia ruft glücklich und dankbar aus: Siehe, zum Heil wurde mir bitteres Leid, und du hast liebevoll meine Seele vor der Grube der Vernichtung zurückgehalten, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. In ein solches Lob können wir mit einstimmen. Auch wir sind Gesegnete, nicht jeder mit einem großen Vermögen, aber unser Herr Jesus hat uns versprochen, er kümmert sich um Kleidung und Nahrung. Unser himmlischer Vater hat uns dazu alle geistlichen Segnungen geschenkt. Gott hat seinen Geist in uns hineingelegt, damit er uns weise führt. Und das größte aller Geschenke ist das Opfer Jesu Christi am Kreuz, durch das für unsere Sünden bezahlt wurde. Uns wurde zum Heil das Leid unseres Herrn. Wir waren tot in unseren Sünden und der Herr hat uns das Leben geschenkt. Man könnte sagen, alles ist gut. Alles ist in Ordnung. Zwischen all den Stürmen in Hiskias Leben trat eine solche Ruhe ein. Alles war gut, alles war in Ordnung. Er war sozusagen in diesem Auge des Sturmes, kaum Wolken am Himmel, die Sonne kommt durch. Hiskia fühlte sich sicher, er fühlte sich wohl, er war glücklich und dankbar. Aber wir kennen den Vers aus 1. Korinther 10, Vers 12. Wer also meint, er stehe fest und sicher, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Was war passiert? In Hiskias Leben war etwas passiert. Hiskia war wieder gesund geworden, das war gut und schön. Und plötzlich stand eine Delegation aus Babel vor der Türe. Dieser Besuch war nicht gefährlich. Als König hatte man bestimmt alle Hände voll zu tun. Das Tagesgeschäft der Regierung, die Rechtsprechung, Weichen für die Zukunftsstellen, die Weltpolitik und die sich immer wieder ändernden Machtverhältnisse unter den Völkern im Blick haben, beobachten, taktieren, agieren, reagieren. Auf seinen Schultern lag eine große Verantwortung. Da tat ein bisschen Abwechslung gut, der Besuch war da. Offiziell hieß es, dass sich die Delegation nach dem Wunderzeichen erkundigen sollte, das im Land geschehen war. Gemeint war damit das Wunder, dass Gott ihn von dieser tödlichen Krankheit geheilt hatte. Natürlich kann man hinter einem solchen Besuch politische Interessen erahnen. Babel war zu dieser Zeit politisch unbedeutend, es war klein, es war auf Hilfe angewiesen. Und Hiskia hatte sich ja erfolgreich gegen den König von Assur gestellt. Das war auch der größte Feind von Babel. Also war man natürlich in Babel sehr zufrieden, dass der Feind des Feindes wieder gesund geworden war. Babels König Merodach Baladan war also erleichtert. Ich lese aus Jesaja 39 die ersten 4 Verse. In jener Zeit sandte Merodach Baladan, der Sohn Baladans, der König von Babel, Brief und Geschenk an Hiskia. Denn er hatte gehört, dass er krank gewesen und wieder zu Kräften gekommen war. Und Hiskia freute sich über sie und zeigte ihnen sein Schatzhaus, das Silber und Gold, Balsamöle und das köstliche Öl, sein ganzes Vorrathaus und alles, was sich in seinen Schatzkammern vorfand. Es gab nichts in seinem Haus und in seiner ganzen Herrschaft, das Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Da kam der Prophet Jesaja zum König Hiskia und sprach zu ihm: Was haben diese Männer gesagt? Und woher sind sie zu dir gekommen? Da sagte Hiskia: Aus einem fernen Land sind sie zu mir gekommen, von Babel. Er aber sprach: Was haben sie in deinem Haus gesehen? Und Hiskia sagte: Sie haben alles gesehen, alles, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts in meinen Schatzkammern, das ich ihnen nicht gezeigt hätte. Gott nutzte diesen Besuch aus Babel, um Hiskias Glauben zu prüfen. Aber auch die Prüfung war nicht das Gefährliche. In 2. Chronik lesen wir, da ließ Gott ihn alleine, um ihn zu prüfen, damit er alles erkannte, was in seinem Herzen war. Er lässt ihn machen, Gott schaut zu, und dann schickt er als Prüfer den Propheten Jesaja mit einem Prüfungsfragebogen mit nur 3 leichten, einfachen Fragen. Was haben diese Männer gesagt? Woher sind sie zu dir gekommen? Und was haben sie in deinem Haus gesehen? Die ersten 2 Fragen stellt Jesaja zusammen. Was haben diese Männer gesagt und woher sind sie gekommen? Auf die erste Frage wollte Hiskia scheinbar keine Antwort geben. Es wurde also ganz offensichtlich nichts gesprochen, was vor Gott erwähnenswert gewesen wäre. Ein Staatsbesuch mit belanglosen Inhalten, mit Gesprächen, die man vor Gott nicht wiederholen möchte, das ist schon peinlich. Hiskia springt sofort zur 2. Frage und antwortet präzise: Aus einem fernen Land sind sie gekommen, von Babel. Zum Glück bestand der Prophet nicht auf die Antwort zur 1. Frage, aber wir werden uns gleich etwas näher damit beschäftigen. Zuerst schließen wir den Fragebogen mit der 3. Frage noch ab. Was haben Sie in deinem Hause gesehen? Hiskias Antwort, schnell und präzise: Sie haben alles gesehen. Es gibt nichts, das ich Ihnen nicht gezeigt hätte. Das ist gründlich, aber nicht sehr gut. Das Prüfungsergebnis, das steht jetzt in einem anderen Buch der Bibel, wieder in 2. Chronik, Kapitel 32, Vers 25. Aber Hiskia vergalt nicht die Wohltat, die an ihm erwiesen worden war, denn sein Herz wurde hochmütig. Und es kam ein Zorn Gottes über ihn und über Juda und Jerusalem. Die Gefahr, der Hiskia diesmal ausgesetzt war, war er selber. Hiskias Loblied war so schnell verklungen und schon nach kurzer Rettung hatte er Gottes Taten vollständig vergessen. Seine Gedanken beschäftigten sich nicht mehr mit Gott, sondern mit sich selbst, mit dem, was er hatte, mit seinem Reichtum, mit allem, was ihm so viel Spaß scheinbar machte. Anstelle Gedanken kann man auch sagen, sein Herz. Denn Hiskia hatte sein Herz an alle diese Sachen gehängt. Was zur Folge hatte, das sehen wir an seinen Reaktionen, als der Besuch da war. Vielleicht kommt uns das als Zuschauer im Moment noch alles gar nicht so kritisch vor. Aber wir schauen uns das genauer an. Und wir halten unser Leben daneben. Wie sieht das bei uns aus? Was hat Hiskia bei der 1. Frage falsch gemacht? Die 1. Frage lautete: Was haben diese Männer gesagt? Die Männer aus Babel, sie kamen ja mit einem Anliegen. Sie sollten sich nach dem Wunder erkundigen, das Gott gewirkt hatte. Aber was sahen und hörten die Besucher vom Gott Israels? Hiskia erwähnt nicht ein Wort aus diesem Gespräch. Also hat man wahrscheinlich nur Dinge gesprochen, die es wert waren, verschwiegen zu werden. Aber keine, die es wert gewesen wären, vor Gott genannt zu werden. Nicht ein Satz fällt Hiskia ein. Sie erfuhren also nichts vom Gott Israels, hörten kein Zeugnis, bekamen kein Traktat, kein Verteilkalender, kein frommes Buch, keine Bibelrolle. Und das, wo dieser Besuch mit Sicherheit mehrere Tage da gewesen sein wird. Die orientalische Gastfreundschaft ist heute noch sehr ausgeprägt, aber auch im Alten Testament lesen wir, dass man sich sehr viel Zeit für seine Gäste genommen hat. Dann musste ja durch alles hindurchgeführt werden. Und dann nicht ein einziges Wort. Die Zunge ist ein Spiegelbild des Herzens. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Jakobus 3, Vers 8. Das richtige Verhalten zur ersten Frage in einem Satz zusammengefasst lautet: Wenn du den Mund aufmachst, dann tue es zur Ehre Gottes. Wie ist das bei uns, wenn wir Besuch bekommen? Prüfen wir uns doch einmal selbst. Auch wir hätten Grund, über die Wunder Gottes zu sprechen. Insbesondere das Wunder der Erlösung. Über was reden wir mit den Menschen, die zu uns kommen? Reden wir über Dinge, die Gott groß machen? Oder machen wir uns selber groß? Reden wir über Dinge, die überhaupt einen Wert haben, dass man darüber redet? Oder bleibt das alles nur bei belanglosem Zeug? Wäre unser Geschwätz wert, in der Bibel aufgeschrieben zu werden oder im Himmel aufgehoben zu werden? Ein guter Maßstab ist wie immer das Wort Gottes. Das Neue Testament gibt uns Hinweise zu Gesprächsinhalten. Etwas, das zur gesunden Lehre passt, steht bei Titus. Etwas, das zu Christus passt, entnehmen wir dem Kolosserbrief. Etwas, das zum Reden Gottes passt, bei Petrus. Und unter Glaubensgeschwistern geht es dann auch noch um gegenseitige Erbauung, Ermahnung, Ermunterung, Anteilnahme, miteinander lachen und miteinander weinen. Wir lernen auch, über was wir nicht reden sollen, im Epheserbrief. Unzucht aber und Unreinheit, Habsucht, das soll nicht einmal unter euch genannt werden. Auch nicht Unanständigkeit und albernes Geschwätz, Witzelei, die sich nicht geziemt, stattdessen aber Danksagung. Das heißt nicht, dass wir nicht über Wetter, Essen, Arbeit und Hobby sprechen dürfen. Aber dem, der uns alles schenkt, was wir sind und was wir haben, dem gebührt in allem die Ehre. Ihm, unserem Herrn, nicht uns. Unser Ziel muss sein, einmütig und miteinander den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus zu verherrlichen. Und das geht nur, wenn wir über ihn sprechen. Mein Praxistipp: Berichte einfach von den ganz kleinen, einfachen täglichen Glaubenserfahrungen. Verherrliche Gott, indem du erzählst, was er an dir jeden Tag Neues tut. Und ich werde noch ein paar Praxistipps geben, aber das sind Tipps, die muss ich mir selber auch immer wieder sagen. Also ich gebe euch jetzt nicht die Tipps, was bei mir so toll läuft, sondern ich gebe euch Tipps, die ich selber immer wieder neu nötig habe. Die zweite Frage von Hiskia, die möchte ich mal umformulieren oder etwas schärfer formulieren. Und zwar so: Hiskia, hast du dir überhaupt Gedanken darüber gemacht, wer dich besucht hat? Männer aus Babel zu empfangen, war ja nicht falsch. Aber Männer aus Babel nicht wie Männer aus Babel zu behandeln, war der Fehler. Was heißt das? Diese Männer gehörten nicht zum Volk Gottes. Es waren Heiden. Menschen ohne Gott gehen verloren. Heute würde ich das so formulieren: Sie brauchen die gute Botschaft des Evangeliums. Sie brauchen Jesus. Unser Heiland Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deshalb sollen wir der ganzen Schöpfung das Evangelium predigen. Paulus bemerkt in Römer 10, Vers 14 zu Recht: Nun ist es doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Und von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündigt. Bei der ersten Frage ging es mehr um Gottes Wirken an mir. Bei der zweiten Frage geht es mehr um das Wirken Gottes an meinem Gesprächspartner. Das richtige Verhalten zur zweiten Frage in einem Satz zusammengefasst lautet: Wenn du auf Ungläubige triffst, dann denke daran, dass sie das Evangelium brauchen. Wie ist das bei uns, wenn wir Besuch bekommen? Haben wir das Anliegen, Ungläubigen die frohe Botschaft des Evangeliums weiterzugeben? Uns begegnen täglich Menschen, nicht nur zu Hause, auch am Arbeitsplatz oder beim Einkaufen, bei den Nachbarn oder wo auch immer, täglich Menschen, die unseren Herrn Jesus Christus brauchen. Für die meisten ist es nicht einfach, einen Einstieg in ein Gespräch über Gott hinzubekommen. Wahrscheinlich sagt das Neue Testament deshalb, dass wir uns vorbereiten sollen. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedem. In 1. Petrus 3 oder Kolosser 4: Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Vorbereiten, das kann man sehr gut schriftlich machen. Vor Jahren auf einer Missionsfreizeit wurden wir gedrängt dazu, aufzuschreiben, wie wir zum Glauben gekommen sind. Das ist über 30 Jahre her, weil 30 Jahre sind wir schon verheiratet. Ich habe das heute noch und ich rufe mir das immer mal wieder auf, lese das durch, aktualisiere das ein bisschen, damit ich so eine grobe Richtung habe, die passenden Wörter, wie kann ich jemandem erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Das ist so eine Möglichkeit der Vorbereitung, das hilft, Worte zu finden. Diese Delegation aus Babel, sie hatte ja eigentlich eine gute Vorlage gegeben. Sie wollten hören, welches Wunder Gott getan hatte. Hiskia hätte darauf sofort anspringen können, eigentlich auch anspringen müssen, weil wer weiß, wann diese Menschen jemals wieder etwas vom Glauben gehört hätten. Auch wir können gezielt Fragen provozieren, dass man uns fragt, durch unser Verhalten, durch eine große Zuversicht, auch in einer dunklen Zeit, durch Freude oder auch durch Distanzierung von Sünde, durch Bibelverse an der Wand oder unter den E-Mails, die wir schreiben oder Nachrichten, die wir schicken. Mein Praxistipp, ich habe das in der Firma gemacht, über viele Jahre hinweg hatte ich als Hintergrundbild immer Bibelverse. Gestern Abend habe ich mich noch mit Veit darüber unterhalten, haben wir uns noch mal so ein paar Bilder angeschaut. Und meine Arbeitskollegen, meine Mitarbeiter und die in den Schulungen, die ich gehalten habe, in Hunderten oder Tausenden Meetings, in denen ich gewesen bin, habe ich immer darauf geachtet, dass mein Hintergrundbild möglichst gut immer wieder zwischendurch gesehen werden kann. Damit die Leute wussten, dass ich Christ bin, aber damit sie auch etwas von der Botschaft mitbekommen haben. Wir können aber auch auf ganz allgemeine Fragen mit einem Gottesbezug antworten. Wenn dich jemand fragt, wie geht es dir? Vielleicht kann man das so machen: Dank Gottes Gnade komme ich zurecht. Oder Gott gibt mir die nötige Kraft. Oder ich bin dankbar, dass ich Halt im Glauben habe. Oder ich danke Gott, dass er meinen Ärzten die nötige Weisheit gegeben hat und dass mir der Sport, den ich mache, hilft. Das spricht vielleicht auch den einen oder anderen an oder er stellt uns Fragen dazu. Die umfassendste Antwort von Hiskia kommt bei der dritten Frage. Für ein Lob hat er ja nicht den Mund aufbekommen, dafür aber für eine Hausführung alle Schränke und Türen, damit er alles zeigen konnte. Sie haben alles gesehen, was in meinem Haus ist. Es gibt nichts, was sie nicht gesehen hätten. Gerade erst dem Tod entronnen, vergaß er schon den, der ihn geheilt hatte. Er vergaß den, der ihn reich gemacht hatte, den, der ihn vor seinen Feinden geschützt hatte. Beim Lesen von Hiskias Antwort kann man fast diese stolz geschwellte Brust und das Glänzen in seinen Augen spüren. Schaut mal, was ich alles habe. Guck mal hier, guck mal da und das noch und hier. Das richtige Verhalten zur dritten Frage in einem Satz zusammengefasst können wir vielleicht so benennen: Dein Leben soll ein Spiegelbild deines Glaubens sein. Was zeigen wir, wenn wir Besuch bekommen? Bei der ersten Frage ging es mir um Gottes Wirken an mir, bei der zweiten Frage ging es um Gottes Wirken an meinem Gesprächspartner. Und jetzt geht es darum, dass alles, was gesprochen wird, auch zu dem passt, was man sieht. Passt also mein Wort zu meinem Handeln? Wenn ich sage, Jesus Christus ist das Wichtigste in meinem Leben, und bei so einer Hausführung würde ich dann alles Mögliche zeigen, nur würde man nichts davon mitbekommen, nichts sehen. Oder die Arbeitskollegen sehen nichts, dann fragen sich die Leute, was redet der denn da? Vielleicht haben wir einen tollen Job. Vielleicht haben wir eine tolle Familie. Vielleicht auch ein tolles Haus mit einem tollen Grundstück. Vielleicht kommt dazu auch noch ein toller Kontostand. Vielleicht haben wir auch tolle Fähigkeiten. Das alles ist ein großer Schatz, ein großes Geschenk, ein Grund zur Freude und zur Dankbarkeit. Aber wer liebt uns so, wie wir sind? In wessen Augen sind wir so wertvoll, dass er sein Leben für uns gab? Wer sehnt sich, dass wir ewig bei ihm sein sollen? Wer bewahrt uns täglich und begleitet uns überall hin? Wer trägt uns durch schwere Zeiten und ist immer bei uns? Wer gibt uns Halt im Sturm und Hilfe, wenn wir darum bitten? Wer hat uns unsere Fähigkeiten geschenkt? Wer hat uns mit geistlichen Gaben ausgestattet? Wer hat uns die Glaubensgeschwister an die Seite gestellt? Wer hat uns ein ganzes Buch geschrieben? Wer möchte, dass wir uns täglich freuen? Und wer wartet nur darauf, dass wir endlich bei ihm in seiner Herrlichkeit sind? Auf wen können wir uns immer, jeden Tag blind verlassen? Es ist unser Herr. Und das alles ist seine Gnade, seine Barmherzigkeit. Ist das nicht ein noch viel größerer Schatz als alles andere, was wir besitzen? Ist das nicht viel wertvoller? Ein noch größerer Grund zur Freude? Müssten wir nicht eigentlich unser Haus und unseren Besitz und alles darüber vergessen und nur davon erzählen? Ich habe überlegt, wie man sich seinen Besuchern präsentieren sollte. Darf ich unser Haus etwa nicht mehr zeigen? Darum geht es nicht. Es geht darum, dass man in der Summe aus allem, was ich habe, was ich bin, was ich tue, was ich sage, meinen Glauben erkennen soll und den Herrn Jesus Christus. Sieht man ihn nicht bei uns, sieht man Gottes Wirken nicht in meinem Leben, dann kann ich als Tipp nur geben, beschäftige dich mehr mit Jesus Christus und mit allem, was er für dich tut, was er in der Vergangenheit getan hat, was er jetzt tut, was er versprochen hat für die Zukunft. In 2. Korinther 3, Vers 18 lesen wir, indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden, dass wir immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, das Werk seines Geistes. Dieser Herr, der immer bei uns ist, der wird uns umgestalten, dass wir ihm immer ähnlicher sind. Was haben wir also heute gelernt? Erstens, wenn unser Umfeld oder unser Lebensraum angegriffen wird, das ist einfach zu erkennen. Und es ist eine gute Reaktion, wenn man das sofort vor Gott bringt und ihm mitteilt, welche Probleme es gibt. Zweitens, wenn unser Leben bedroht ist, dann sollte es auch wie bei Hiskia sein, dass wir sofort anfangen zu beten. Wir merken da schon, das ist nicht immer so ganz einfach. Wenn wir krank sind, falten wir dann erst die Hände oder rufen wir erst beim Arzt an und fragen, ob er einen Termin für uns hat? Manchmal fragen wir erst alle Ärzte und im Anschluss sagen wir dann, jetzt hilft noch vielleicht noch beten. Hiskia hat das gut gemacht. Er ist sofort zu Gott gegangen. Das Dritte, das ist das Problem gewesen. Wenn unsere Gedanken bedroht sind, dann reagieren wir meistens gar nicht darauf, weil wir es eigentlich gar nicht mitbekommen. So wie bei Hiskia. Wir fühlen uns sicher, wir sind uns keiner Schuld bewusst. Es ist wie beim Auge des Sturmes. Da tobt nichts mehr. Plötzlich scheint die Sonne und man hat das Gefühl, im Leben ist alles in Ordnung. Aber vielleicht sind wir schon längst ganz lau oder die erste Liebe ist verblasst. Wenn wir ähnlich wie Hiskia reagiert hätten, dass wir nur noch auf uns selber schauen und nicht mehr den Herrn groß machen, dann sollten wir sehr wachsam sein. Wohlstand, Bequemlichkeit, Ablenkung, Irrlehren, Faulheit, Gleichgültigkeit und noch viele andere Sachen, die schleichen sich so ganz langsam ein. Gefahren, die wir nicht merken, aber die uns einfach beschäftigen und die uns von Gott abbringen, die uns den Herrn nicht mehr so groß machen. Obwohl er da ist, nehmen wir ihn nicht mehr wahr. Aber all diesen Gefahren können wir begegnen oder sogar vorbeugen, indem wir mehr mit unserem Herrn Jesus Christus beschäftigt sind, indem wir unsere Herzen mehr mit ihm füllen, indem wir uns mehr vor Augen führen, was er Großes für uns getan hat und was er jeden Tag für uns tut. Er ist es, der uns jeden Tag bei der Hand greift, der uns hindurchträgt. Mit dem Herrn der Heerscharen an der Seite können wir gegen alles bestehen. Und in einer engen Verbindung mit ihm können wir auch, so wie Hiskia sich das vorgenommen hatte, ihn für den Rest unseres Lebens loben und preisen, ihm die Ehre geben und ihn vor den Menschen groß machen. Das ist wunderbar. Es gibt viele Gefahren, aber die größte sind wir selber, weil wir einfach so schnell vergessen, was wir jeden Tag Gutes erfahren. Unserem Herrn, ihm alleine sei die Ehre. Amen.